Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about Tina.
Bye-bye.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, Hallöchen, ihr seid bei Hellol. Ich freue mich, dass ihr da seid, ihr kleinen Erbsen. Und heute sind wir mal wieder nicht an einem Ort, sondern ich sitze in Bremen und am anderen Ende des Dosentelefons, da sitzt
Jovi in Berlin auf meinem Sofa, wo ich meistens sitze.
Einfach sitzen, Bruder.
Ja, einfach sitzen.
Erstmal schön, dass ihr zuhört und ich wollte mich bedanken, weil ich habe vorgestern auf Reddit geguckt und wie jedes Mal, wenn irgendwas in meinem Leben funktioniert, bin ich davon tendenziell erstmal überrascht.
Ja.
Ich konnte es wirklich nicht glauben. Es ist so cool, dass ihr euch wirklich darin austauscht. Also keep up the good work. Es ist auch voll gut gerade für so Themen wie heute, wo wir wissen, wir können das Thema nicht vollständig abbilden. Ihr habt schon im Titel gesehen, wir reden über Tokyo Hotel. Die haben schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Wir können hier nur ein paar Aspekte beleuchten. Das heißt, wenn ihr was ergänzend wisst, wenn ihr Kritik habt, da ist euer Ort. Und ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, haben auch Bock auf sowas.
Ja, jetzt musst nur du auch mal was in den Reddit reinschreiben, Sophia. Bisher bin ich allein auf weiter Flur. Traust okay, du dich nicht?
Am Ende kommt alles von dir eigentlich, die ganzen Beiträge dort.
Ja, ist also die Hälfte auf jeden Fall, weil ich halt auf alles reagiert habe bis jetzt.
Ach so, okay, geile. Na gut, ich schreibe auch mal was. Ich habe nur zwei Punkte. Das war ja unsere eine Neuerung. Unsere andere Neuerung ist unsere neue Marketingstrategie. Jovi und ich haben nämlich festgestellt, es war wirklich selten dämlich, weil auf diese Idee sind wir dafür, dass wir uns über Internet und Memes kennengelernt haben, sind wir sehr später darauf gekommen, dass die perfekte Vermarktungsstrategie für diesen Podcast Memes sind.
Ja, also dass wir da nicht drauf gekommen sind, ist wirklich ein bisschen dumm, weil wir haben uns da immer einen abgezappelt mit irgendwelchen schlecht zusammengeklöppelten Reels, die dann so 100 Likes hatten und die gar nichts gebracht haben. Und diese Meme-Dumps, also wir haben jetzt zwei Meme-Dumps zu den letzten zwei Folgen gemacht. Und die haben wir uns aus dem Ärmel geschüttelt, weil wir sind wirklich Profis, was das angeht. Das ging zack, zack, es war ein Think Tank, sondergleichen.
Ich träume manchmal von so einem Writer's Room mit Leuten, bei denen ich mich wohlfühle, weil das macht so Spaß mit dir und mit Leuten, die ich gerne mag, sich so Ideen hin und her zu werfen.
Voll.
Und das ist, deswegen ist es immer so easy. Es ist wirklich so, oh mein Gott, das könnten wir und das und das und das und das kommt dann einfach. Ja, das ist cool.
Ja, und es funktioniert auch gut. Also, ja, hätten wir mal früher drauf kommen können.
Ihr habt einfach was zu teilen. Ist doch alles schön. Außerdem finde ich schön, ich hatte letztens so einen wholesome Moment in meinem Feed. Ich hatte so eine Zeit lang so hotte Schlagzeugerinnen immer bei mir auf der For You-Page. Du auch?
Nee, noch nicht. Aber ich bin offen dafür.
Okay, weil meine neue Edition dazu ist, ein Typ, der Kindern Schlagzeug beibringt. Ich weiß, Kinder auf Social Media, bla bla, soll man nicht machen. Aber ich bin hin und weg davon. Das ist so geil, wenn da so ein kleines Mädchen auf so ein Schlagzeug eindrescht. Das habe ich auf meiner For You-Page gerade die ganze Zeit. Und den käsigen Michael.
Na klar.
Ich habe mir das notiert.
Käsiger Michael, öffne deine Tür.
Käsiger Michael. käsiger Michael, das habe ich auf meiner For You-Page und mir währenddessen dann gedacht, ich muss Jovi dazu kontaktieren. Hast du das Bild von Mücki gesehen? Für alle, die es nicht wissen, Mücki ist so ein Internethund.
Der käsige Michael.
Ja, da gab es ein Foto, da war dann so Käse drauf editiert und dann hieß er der käsige Michael. Das fand ich toll. Okay, aber ich weiß, weil du hast mir, glaube ich, im gleichen Atemzug eine Nachricht geschrieben, warst so, käsiger Michael müssen wir eigentlich besprechen bei Hellol. Ich bin bereit, erklärt zu bekommen, was es mit dem fucking käsigen Michael auf sich hat, bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen.
Also erstmal, wenn ihr irgendwie noch nicht davon mitbekommen habt, klingt es jetzt, glaube ich, ein bisschen insane, was wir hier gerade reden. Also es ist so ein Internettrend, der ist auch wirklich schwer zu erklären, wenn man es nicht schon mal gesehen hat, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Also man sieht immer, eine Person legt ein Ei auf eine Türklinke und sagt, wenn der käsige Michael aus der Tür kommt und das Ei runterfällt, ist sein Leben ruiniert. Und dann singt noch jemand im Hintergrund, käsiger Michael, öffne deine Tür. Und das war's eigentlich. Und
ich hab's heute bei Hugendubel gesehen.
Ey, aber Hugendubel haben einen saugeilen TikTok-Account. Komplett. Der ist wirklich hilarious, kann ich nur empfehlen. Bares für Rares haben auch schon ein käsiger Michael-Video gemacht.
Klar.
Die haben auch einen sehr geilen TikTok-Account. Mhm. Auf jeden Fall haben mich jetzt schon ein paar Leute gefragt, als Expertin auf dem Gebiet, wo dieses Meme herkommt. Und es ist wirklich schnell erklärt, weil es hat gar keinen tieferen Sinn. Also ich kann es ja mal wirklich, ich habe mir erst sogar aufgeschrieben. Also, ich bin in die Recherche gegangen und war auf knowyourmeme.com, damit ich hier auch den richtigen Service liefern kann an Meme-Infos. Und zwar, das gibt's schon ziemlich lange, dieses Ursprungsvideo. Und es ist eigentlich englisch und heißt Cheesy Michael. Und der stammt aus einer Reihe von Prank-Videos von einem TikToker, der heißt Niche Tony. Und in den Videos legt er irgendeinen Gegenstand auf den Türgriff von seinem Mitbewohner Michael, sodass er dann runterfällt und kaputt geht. Und dann ist quasi Michaels Leben ruiniert. Und dann singt er eben manchmal noch diesen Song im Hintergrund. Man sieht aber nie den angeblichen Mitbewohner. Also ob der wirklich real ist, weiß ich nicht. Aber das hat schon angefangen im November 2025, wo er diese Cheesy Michael-Videos hochgeladen hat. Und Mai, Juni dieses Jahr wurde der viral und hat dann eben diese ganzen Remixe und Cover und Memes ausgelöst, unter anderem eben die deutsche Version mit dem käsigen Michael. Und die Melodie orientiert sich an einem Song von der japanischen Songwriterin Yoeko Kurahashi. Und der heißt Sinking Town. Und daher kommt die Melodie vom käsigen Michael. Genau, und irgendwie hat sich jetzt halt auch die Version mit dem Ei durchgesetzt. Es gibt auch welche, wo er so Kekse drauflegt oder so. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Also, es ist einfach nur so ein random-ass, viraler Moment. Und so ein richtig schöner, handgemachter Brainrot eigentlich.
Ah.
Deswegen bin ich da Fan von. Es ist irgendwie geil. Es ist ein bisschen wie 6-7, du weißt nicht so richtig, was es soll. Es ist einfach lustig, man kann es einfach witzig finden und gut ist.
Weißt du was? Letztens habe ich mit jemandem über Willi Nachdenklich gesprochen. Es war der Typ, der hat damals auf Facebook diese E-Bims-Memes gemacht. Ich glaube, es hieß Nachdenkliche Sprüche mit Bildern.
Mit Bilder.
Und
ja.
Es gibt ihn immer noch. Die Website von ihm sieht auch genauso aus. Also er hat sich nicht verändert.
Und er postet auch immer noch?
Ja, der postet auch immer noch.
Krass, wow.
Wir haben so einen Full-Circle-Moment mit diesem ganzen Brainrot, den wir haben und den wir geil finden und seinen Sachen da von damals. Die waren ja auch so bullshittiger Brainrot eigentlich.
Voll. Ja?
Ja. Heute werfen wir, ähnlich wie zu Willi Nachdenklich, einen Blick in die Vergangenheit. Wir reden nämlich über die Stars der Stunde, aber auch die Stars von vor 20 Jahren.
Mhm.
Die Rede ist von Herbert Grönemeyer. Spaß. Die Rede ist von
würde ich aber auch gerne mal machen. Eine Herbert-Folge.
Irgendwann, Jovi. Irgendwann, ja. Wenn er seinen Internetmoment hat.
Ja.
Wir sprechen heute über Tokyo Hotel. Warst du damals Tokyo Hotel-Fan?
Nein, aber eigentlich wäre ich schon sehr Target-Audience gewesen, also vom Alter hat es gut gepasst. Die sind ja 2006 so riesig geworden, da war ich 14 und ich hatte auch Freundinnen, die Tokyo Hotel-Fans waren, aber ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass man sich als Tokyo Hotel-Fan, als geouteter Tokyo Hotel-Fan ins Kreuzfeuer begibt und sich wirklich zum Mobbing auf Silbertablett legt. Also es war wirklich schlimm damals, wie Tokyo Hotel-Fans beleidigt wurden. Deswegen habe ich mich da tunlichst von fern gehalten und habe dann stattdessen angefangen, so Green Day und sowas zu hören. Also die sicherere Variante sozusagen.
Yeah.
Ja, aber eigentlich muss ich sagen, ich war irritiert von denen damals, aber ich fand die Musik eigentlich ganz geil.
Mhm. Das, was du jetzt gerade so angesprochen hast, wird auf jeden Fall später Thema sein. Wir sprechen über Boygroups, wir sprechen über wahnsinnige Fans. Und die große Frage, warum sind Tokyo Hotel jetzt wieder so krass erfolgreich? Mhm. Und dabei gehen wir natürlich auch so ein bisschen Judith Butler-Mode. Hast du ja gerade schon angedeutet. Aber davor würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Wie hat alles angefangen? Wie sind sie zu dem geworden, was sie dann damals waren? Zuerst waren die beiden, Tom und Bill, die Zwillinge, ein Duo, also waren zu zweit unterwegs und hießen Black Question Mark. Dann haben sie Gustav und Georg getroffen und haben sich umbenannt in Devilish.
Ah ja, an die Lore erinnere ich mich, ja. Ja.
Den Namen haben sie sogar ein bisschen noch behalten, als ich glaube, die GbR oder was auch immer, die da jetzt gegründet haben, läuft auf diesen Namen. Mhm. Dann gibt es noch einen legendären Auftritt von Bill bei Star Search. Da ist er aber direkt in der ersten Runde rausgeflogen mit dem Song It's Raining Men. Finde ich irgendwie iconic. Geil. Kein Heteroman jemals.
Nee, ich erinnere mich an Videos von dem Auftritt. Er hat da so ein geiles Outfit an, wo er irgendwann auch erzählt, dass er sich das selber zusammengeschneidert hat. Also so ein zerrissenes T-Shirt, wo so die Seite weggeschnitten war und so. Und er war halt einfach schon eine heftige Icon mit irgendwie 12 oder wie alt er da war.
Komplett. Und was, glaub ich, auch krass ist, ist, dass er schon halt immer so aufgetreten ist. Also es kam nicht mit berühmt werden oder so, sondern es war ja andersrum. Er war so eine fucking Ikone. Mhm. Und darauf sind die Leute drauf angesprungen. Gleichzeitig ist er ja groß geworden, so im tiefsten Osten. Und das sagen sie auch ganz oft so. Sie waren immer konfrontiert mit Faschos und Queerfeindlichkeit und Anfeindungen aufgrund von einem abweichenden Männlichkeitsbild, sage ich mal.
Mhm.
Und darauf kommen wir später auch noch ein bisschen genauer zu sprechen. Aber wir gehen noch mal zurück, weil in der Timeline haben sich jetzt Tokyo Hotel gegründet. Sie werden von Sony unter Vertrag genommen, aber noch vor der ersten Veröffentlichung kündigt Sony den Vertrag und die Band geht dann zu Universal. Sie bringen dann die Debütsingle raus durch den Monsun. Angeblich habe ich gehört, der war denen gar nicht so wichtig, also es war halt einfach ein Song auf dem Album, aber ich glaube, die Partnerin von dem Labelchef hat den gepickt, weil sie den gut fand.
Das erzählen sie tatsächlich in Cowlitz und Cowlitz in der neuen Staffel, genau diese Story.
Ah ja, witzig. Mhm. Und dann erscheint ein paar Monate später, beziehungsweise einen Monat später, weil Durch den Monsun kommt im August 2005 raus und im September 2005 kommt dann das Album Schrei. Das verkauft sich über 1,5 Millionen Mal. Und ja, da auf dem Album hat nur Unendlichkeit, das liegt Unendlichkeit, die Band alleine geschrieben, der Rest halt im Team, aber da muss man auch sagen, sowas wird ja immer gesagt als was Schlechtes, aber die meisten Sachen werden ja irgendwie in eine Zusammenkunft geschrieben, sage ich mal.
Mhm.
Genau. Dann kommt 2007 ein Album und 2009 kommt noch ein Album. Die laufen auch gut. Die haben zum Beispiel in verschiedenen Ländern Goldstatus, unter anderem in Taiwan. Finde ich irgendwie
so krass.
Interesting Side Fact.
Mhm.
2014 kommt dann Kings of Suburbia und 2017 Dream Machine und 2022 kommt auch ein Album. Ich habe mir hier eine komische Zahl notiert. Wir ignorieren das. Naja, auf jeden Fall kommen ein paar Alben raus. 2017 kommt außerdem eine Doku raus, die heißt Hinter die Welt. Die haben wir natürlich auch ins Hirn gezimmert. Wenn man Cowlitz und Cowlitz kennt oder Senf aus Hollywood auch schon mal gehört hat, ich glaube, dann war da jetzt nicht so viel Neues dabei. Der Ton war so ein bisschen ernster noch. Und ich fand es ganz witzig, weil es geht schon viel darum, was die ganze Öffentlichkeit mit den beiden gemacht hat und dass für sie jetzt so Privatsphäre so ein hohes Gut ist. Mhm. Und das ist so basically die letzte Szene.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall seitdem einiges getan. Aber auch schon in der Doku erzählen sie eben davon, dass sie regelmäßig mit Faschos konfrontiert waren. Und wie Crazy Bill sich eben auch zur Zielscheibe gemacht hat oder eben halt nicht hat kleinkriegen lassen von Ansprüchen, die an ihn gestellt wurden von so einer Gesellschaft und dass dann Tom automatisch, glaube ich, oft in diese Position gerutscht ist, ihn zu beschützen.
Ja. Ja, ich habe mir ja gestern in einem Rutsch die gesamte neue Staffel Cowlitz und Cowlitz reingebuttert. Mhm. Und da geht es auch viel darum. Also es geht viel um, wie die aufgewachsen sind, wie ihre Beziehung zu ihrem Heimatort so ist. Und es endet auch, ich weiß nicht, kleiner Spoiler vielleicht, es endet damit, dass sie so einen Nachzügler-Abiball organisieren und ihre ganzen alten Schulfreundinnen und Leute, mit denen sie abgehangen haben, in Magdeburg zusammentrommeln und die dann wieder treffen. Und das war sehr interessant, weil da sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt. Und aber sie haben sich trotzdem, es war irgendwie wholesome, weil die waren natürlich, die leben in total verschiedenen Realitäten, aber waren trotzdem wieder voll vertraut so. Das fand ich sehr interessant zu beobachten. Also man kriegt schon auch einen Einblick in deren Aufwachsen in der neuen Staffel.
Ja, da läuft die Promomaschine ja wieder mal wie am Schnürchen, weil ich habe vor ein paar Wochen mich durch den TikTok-Account von denen gewühlt. Und da machen sie natürlich ganz viel Song-Promo, so wie jeder halt auf TikTok. Und ein Song wurde eben so angekündigt als das Lied, das sie geschrieben haben für den Abschlussball, den sie nie hatten, weil sie da ja einfach schon nicht mehr in der Schule waren und so.
Ja.
Das heißt, das passt ja dann da ganz gut rein
in
die Erzählung.
Ja.
Bill hat seine Sexualität ganz lang versteckt. 2007 titelt zum Beispiel Die Welt: Sänger Bill Kaulitz ist natürlich nicht schwul. Zitat, im Gespräch mit der Jugendzeitschrift Bravo kommentiert der androgyne Sänger jetzt die Gerüchte um seine Person. Er sei entgegen aller Vermutung nicht schwul. Zitat von ihm wörtlich, natürlich stimmt das nicht, lacht der 18-jährige Magdeburger über das Gerücht. Das ist totaler Unsinn, aber immerhin ein sehr lustiger Unsinn.
Ach, Maus. Genau.
Die waren halt schon dezidiert eine Boygroup mit der Zielgruppe junge Frauen. Und er hat dann auch wirklich so sehr konkret benannt, dass schon dieses Umfeld, das Setting der Grund auch war, warum er das so lange hat verheimlichen müssen. Ich glaube, man hatte halt die Vorstellung, dass die Zielgruppe oder dass die Fans irgendwie abspringen, wenn sie es rausfinden. Und er dann kein potenzielles Objekt der Begierde mehr ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so gelaufen wäre.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das hätte dem keinen Abbruch getan.
Ja.
Die hätten ihn trotzdem abgefeiert. Aber natürlich hätte es irgendwie homophobe Kommentare, Zwischenfälle, whatever gegeben.
Also das hatte es sowieso schon.
Ja.
Und auch so als Sexobjekt, in Anführungszeichen, wurde ja vor allem auch immer Tom inszeniert.
Ja, ja.
Also da gibt es auch schreckliche Zitate. Öffentlich spricht dann Bill tatsächlich zum ersten Mal über seine Sexualität in seiner Biografie. Und die ist erst 2021 erschienen. Also es war wirklich ganz lang ein Geheimnis. Und Grund war auf jeden Fall auch, dass Tokyo Hotel eben so eine krasse Zielscheibe war. 2010 ziehen sie nach L.A. und zwar infolge von krassem Stalking, aber auch, weil in die Villa von Tom und Bill eingebrochen wurde. Und ja, also die haben dann wohl auch in diesem Moment so einen Anruf bekommen und es lagen halt überall Bilder von Bill rum. Es wurde irgendwie Unterwäsche rausgepflückt und so. Und ich glaube, da haben die dann gesagt, okay, wir fühlen uns hier irgendwie nicht sicher und können hier nicht bleiben. In der Doku sagt auch Georg einmal über die Villa, dass es halt, dass er sich da nie hätte vorstellen können zu leben, weil so ein super hoher Zaun halt drumherum gebaut ist. Also es klang so ein bisschen, gruselig.
Ist schon krass, ja.
Außerdem gab es noch eine Geschichte, wo ich mir dachte, was zum Höllerich? Es gab eine Mädchengruppe, die die Band wohl verfolgt hat. Im April 2009 soll dann wohl Folgendes passiert sein. Eine von der Gruppe hat Tom versucht, an der Tankstelle zu fotografieren. Er hat daraufhin eine Zigarette nach ihr aus dem Fenster geworfen, die sie dann auf seinem Auto ausgedrückt haben soll. Und er hat sie wohl danach geschlagen. Das Strafverfahren gegen ihn wurde dann aber eingestellt. Aber er soll auch eine Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlt haben.
Okay, krass. Von dieser Mädchengruppe habe ich schon mal gelesen. Die waren doch immer irgendwie so halb verschleiert oder so. Die hatten irgendwie immer so irgendwie so Tücher um, dass man die nicht erkennt. Also so richtig militant. Das ist schon, also ich muss schon sagen, dieser Hype um Tokyo Hotel damals, wie groß der ist, das ist schon echt krass. Und ich kann es mir auch nicht so hundertprozentig erklären, wie das so riesig werden konnte. Weil sie haben ja jetzt, also nicht unbedingt irgendein Rad neu erfunden. Ich glaube, das Einzige, was wirklich neu an denen war, war das Auftreten von Bill.
Ja.
Und sonst ja, keine Ahnung. Die haben irgendwie einen guten Moment erwischt scheinbar.
Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass die Fangemeinden bei anderen Boygroups auch so groß sind. Aber was, glaube ich, bei denen einzigartig war und wovon auch andere überrascht waren. Also es gibt so in dieser Doku eine Szene, wo halt irgendwie, oder war das in der Doku? Ich habe so viel in mein Hirn gepresst. Naja, auf jeden Fall. Es gibt ein Setting, wo Tom erzählt, dass sie halt immer mit so viel Security überall ankommen müssen und alle anderen erst dachten, das wäre übertrieben, dann aber checken, das ist nicht übertrieben, sondern notwendig, weil die eben nicht nur eine krasse Fangemeinde haben, sondern crazy viel Hate abbekommen haben.
Ja, voll.
Zum Beispiel haben die früher nicht auf Festivals gespielt, weil die wussten, dass die Fans von anderen Bands zu gefährlich für die sind.
Mhm.
Also
Hier ist jetzt der Platz für meine Echt-Anekdote.
Mhm. Erzähl.
Ich war, also es kam ja vor 2 Jahren oder so, oder 3, boah, keine Ahnung, kam ja diese Doku über Echt raus, die Band. Die hat mich dermaßen weggeflankt, diese Doku. Ich war in so einem heftigen Rabbit Hole, ich hatte so einen kranken Hyperfokus, weil ich es so interessant, also erstmal war die saugeil gemacht. Ich kann die wirklich nur empfehlen, es macht mega Bock, die anzugucken, weil die halt auch Szenen, die sie selbst damals gefilmt haben, mit so einer Home-Videokamera drin haben und es einfach echt spannend ist. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dieser krasse Hate, den sowohl Tokyo Hotel als auch Echt bekommen, der Grund, warum die als Boyband bezeichnet werden, obwohl sie beide einfach ganz normale Bands sind, mit einem Sänger, einem Gitarristen, einem Schlagzeuger und einem Bassisten, liegt einfach nur daran, dass die Fans junge Frauen sind.
Mhm.
Und dass darauf, also dass da einfach wieder Misogynie so krass eine Rolle spielt. Bei Bill ist es so, weil er sehr feminin auftritt. Natürlich, wir wissen, Homophobie und vor allem Homophobie gegenüber femininen Männern kommt eigentlich auch nur aus Frauenhass im Ursprung. Mhm. Und auch bei Echt, die waren zwar nicht feminin, aber die waren halt so Heartthrobs und wurden halt so von jungen Mädchen romantisiert, whatever. Und die Fans waren alle sehr jung und fast nur Frauen. Und dementsprechend können die ja nur scheiße sein, es kann nur eine Boyband sein, es kann keine ernst gemeinte Musik sein und dementsprechend hassen wir die. Und Das finde ich so krass zu beobachten und das zieht sich ja auch noch bis heute durch.
Voll, also ich glaube, hier hat sich so richtig krass verschränkt, irgendwie einerseits Misogynie, die das Fandom trifft und einerseits irgendwie Queerfeindlichkeit / die natürlich blutet in Misogynie ist gegenüber Bill und halt auch so ein abweichendes Männlichkeitsbild, das da natürlich eine Rolle spielt. Ich kann es nicht beurteilen, ihr habt die Echt-Doku auch gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch mal ein bisschen krasser war bei Tokyo Hotel, weil Tokyo Hotel einerseits natürlich größer waren noch, andererseits halt schon noch ein bisschen doller damit gebrochen haben, was so das vorherrschende Männlichkeitsideal ist und die ja auch so krass verknüpft waren mit der Emo-Welle.
Ja, und dem Emo-Hass.
Ja, und also ich habe auch gelesen, da würde ich ehrlich gesagt widersprechen, aber ich habe gelesen, dass manche Leute sagen, die hätten praktisch mit den Emo-Trend begründet oder so. In Deutschland finde ich nicht.
Sie haben ihm einen Push gegeben, auf jeden Fall. Begründet finde ich jetzt auch ein bisschen doll.
Ja, ja.
Sie haben ihn vermainstreamt. Also ich glaube, vorher gab es eher nur Emo-Bands, die so ein bisschen nischig waren und die man halt nicht so jeder kannte. Und Tokyo Hotel kannte aber jeder Mensch dann.
Ja, und halt schon auch so die Ästhetik irgendwie mitgebracht haben und sowas. Ja.
Ja.
Das Ding ist, offensichtlich schützt auch ein queeren Mann all das nicht davor, bestimmte Sachen zu reproduzieren, weil ich komme jetzt zu der Biografie von Bill. Die heißt Career Suicide, ist 2021 erschienen, als Corona war und deswegen eben nicht mehr getourt werden konnte und so weiter. Da hatte Bill dann Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und da wird unter anderem es wird schon ein scheiß Frauenbild gezeichnet einfach. Und es wird vor allem sehr respektlos über Frauen geredet. Eine Freundin von mir, Sarah, hat darüber einen Text geschrieben in der FAZ. Da würde ich jetzt kurz einen Ausschnitt davon vorlesen. Sie schreibt, vor allem Frauen, zu denen Bill kein familiäres Verhältnis pflegt, werden sprachlich oft vulgär abgewertet. Ex-Freunde sind Dorfmatratzen, die verhasste Lehrerin eine Fotze. Die Mädchen einer Tanzgruppe habe Bill ausprobiert und dann eine auserkoren, die an den Wochenenden meinen 13-jährigen Teenie-Schwanz rödelte. Groupies wurden weggefickt, die Mädchen aus dem Ort hatten einen Schmuddel-Schlampen-Look, aufdringliche Fans waren dicke, picklige Mädchen und Amerikanerinnen sind fette Muttis.
Jesus Christ!
Dieser Lektüre-Eindruck deckt sich kaum mit dem Bill, den man aus dem Podcast oder der Serie kennt, in denen nichts Vergleichbares je zu hören ist. Man kriegt es kaum zusammen. Auch darüber haben wir uns am besagten Nachmittag im Hotel unterhalten. Seine Antworten gingen allerdings etwas an der Kritik vorbei, die sich ihm offenbar nicht ganz erschlossen hat. Leider wurden sie nicht autorisiert. Letztendlich zeugt dieses Buch wohl davon, dass selbst erfahrene Abwertung nicht davor schützt, sie an anderer Stelle weiterzugeben.
Mhm. Ja, ja, so ist es. Krass.
Ja, und was ich auch nur in den letzten Ecken meines Gehirns gefunden habe, ist, dass sie auch, als es den Musik-MeToo-Aufschrei rund um Rammstein gab, dass sie da auch Thema waren, weil sie zum Beispiel 2017 bei Inas Nacht zum Beispiel erzählt haben, dass ihnen durch den Manager Groupies zum Bumsen zugeführt wurden. Ja.
Cool.
Cool. Und dann gibt es natürlich auch noch wirklich, ich glaube, eine Reihe von sexistischen Aussagen von Tom. Hier zum Beispiel ein Text aus 2007 vom Tagesspiegel. Da wird Tom zitiert, der damals 18 war. Der sagt, Frauen sollen im Bett ruhig sein oder schreien. Und wirklich auch noch andere schreckliche Dinge sagt. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert.
Ja, also da, wenn er 18 war, bin ich noch bereit, ein bisschen milde walten Nachsicht zu lassen.
Ja.
Aber ich erinnere mich auch an so Interviewschnipsel und so von denen, wo sie echt derbe waren. Aber ich glaube, zumindest am Anfang, als sie noch echt jung waren, war das bestimmt auch einfach so ein, man war halt so, wenn man cool war damals.
Ja, ja,
beider
ja, voll.
Gottes. Ja.
Ich finde es ein bisschen schade, dass Bill offensichtlich nicht so gut auf die Kritik reagiert hat gegenüber dieses Buches. Und dass solche Sachen dann nicht autorisiert werden, weil es zeigt so, also ich finde, wenn sowas in einem Text steht, ist es immer eigentlich ein Armutszeugnis für die Person, die das Interview gegeben hat. Und es zeigt, mit welcher, wie sehr kontrolliert wird, was darüber berichtet wird und wie das Bild in der Öffentlichkeit ist von der Person. Ja, ich glaube, das steht ihm nicht so gut.
Ja.
Und ich glaube eigentlich, dass er jetzt gerade in dieser Serie schon die Position einnimmt, irgendwie sich für Queerness einzusetzen und sich laut gegen, keine Ahnung, Anfeindungen zu stellen und so weiter.
Ja.
Und damit, glaube ich, die queere, bunte Identifikationsfigur für die progressiven, in Anführungszeichen, Zuschauenden sein soll. Und ich glaube, da hätte ihm es gut gestanden, hätte er den Fehler eingestanden einfach.
Ja, und ich muss aber auch sagen, das ist mir auch jetzt in der neuen Staffel wieder aufgefallen, Bill war und ist eine sehr, sehr wichtige Figur, eine sehr wichtige queere Identifikationsfigur, gerade für Leute in Deutschland und so weiter, aber auch weltweit und so weiter. Aber ganz selten äußert er sich wirklich. Er ist es vor allem einfach in seinem Sein. Also einfach nur, wie er halt durch die Welt läuft und gar nicht so sehr, dass er jetzt irgendwie Statements macht oder sich positioniert oder so. Sondern es ist einfach nur, es kommt halt aus seiner Existenz raus.
Ja, voll. Er ist jetzt keine Person, die sich krass politisch positioniert zum Beispiel.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass sie wirken ja in der Serie, die jetzt kam, infolge des Podcasts, der ihnen Kombi mit der Verknüpfung zu Heidi Klum wieder so den Aufschwung verpasst hat.
Ja.
Also sie kontrollieren ja so krass das Bild, das man in der Öffentlichkeit hat von ihnen. Und dieses Bild ist, sie sind wahnsinnig nahbar, sie sind voll herzlich und zugänglich, obwohl sie so große Stars sind und obwohl sie auch ein bisschen Delulu sind, beziehungsweise obwohl Bill super Delulu ist, weil der Tom, der Bruder, der inszeniert sich ja immer als der Bodenständige, der Familienvater, der Zurückgezogene. Ob das jetzt alles so ist, kann man ja überhaupt nicht überprüfen, aber so erzählt es die Doku und so wird es auch in dem Podcast erzählt, der so diesen Grundstein gelegt hat für diesen krassen Aufschwung, die wieder erfahren haben. Ich glaube, den ersten Stein haben sie mit dem Titelsong für Germany's Next Topmodel 2019 dafür gelegt, für ihr Comeback. Da hat es aber noch nicht so richtig gezogen, aber inzwischen hat es so crazy Fahrt aufgenommen. Also wir haben zum Beispiel, es kommt dieses Jahr die Wetten-Das-Moderation. Es gab dieses große Berlin-Wohlheide-Konzert zum Jubiläum von Durch den Monsun letztes Jahr. Die kommen wie die Kardashians mit einem Haufen an Firmen. Also sie haben eine Whisky-Firma, die natürlich letzte Staffel beworben wurde.
Tequila.
Oh, sorry.
Wichtig. Nein, sorry.
Ah. Oh, ja. Es gibt die Katerpille von Bill, ja, die zu ja. dem Konzept passt, dass sie jede Folge einen Drink des Tages haben, was mhm. auch regelmäßig kritisiert wird. Mhm. Dann gibt es eine Beauty-Brand von Bill. Bill hat, glaube ich, auch ein Parfum. Und
ja,
ja, also sie haben schon viel aufgefahren, sage ich mal.
Es ist schon ein krasses Comeback, wenn man bedenkt. Also ich hatte echt locker 10 Jahre vergessen, dass die noch irgendwo sind.
Komplett.
Und ich hatte das Gefühl, Tokyo Hotel gibt es gar nicht mehr. Aber die waren ja eigentlich nie weg. Aber diese ganzen Alben, die so in der Zwischenzeit entstanden sind, sind total an mir vorbeigegangen. Und dann auf einmal waren die überall. Also es ist wirklich krass, wie sie das gedeichselt gekriegt haben. Sie haben es sehr schlau gemacht und sehr effektiv. Aber ich glaube, dass das genau dieses Ding war, dass die sich halt einfach ein paar Jahre zurückziehen mussten, um mal klarzukommen auf diesen krassen Hype, den sie in ihren Teenagerjahren hatten. Mhm. Und dann irgendwann wieder bereit waren, in die Öffentlichkeit zu gehen, aber dann halt richtig. Also dann haben sie es halt wirklich bis zum Ultimo gemacht. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir gerade auf so einem Peak, dass es langsam nicht mehr noch mehr geht. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen abebben. Mhm. Mal gucken, wie jetzt die neue Staffel aufgenommen wird. Die ist ja gerade erst erschienen. Aber ich habe das Gefühl, noch mehr Bill und Tom geht gar nicht überall. Ja.
Also ich habe schon Rezensionen dazu gelesen und die waren mal so, mal so. Also von der Taz, nee, nicht von der Taz, von der Mann, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es war von 2 großen Medienhäusern. In dem einen hieß es ja, es hat sich einfach langsam auserzählt. Wir haben es verstanden, wer die Typen sind, welche Probleme sie haben.
Ja.
Es ist so ein bisschen durch. Und dann habe ich aber auch, glaube, das war von der SZ, einen anderen Text gelesen, die waren begeistert. Haben gesagt, ja, Reality-TV bringt die Probleme mit, die Reality-TV nun mal mitbringt, aber es werden keine Leute ausgeschlachtet. Es wird sich nicht über Leute erhoben. Die einzigen, über die sie sich erheben, sind sie selbst. Also über die sich lustig gemacht wird, sind sie selbst.
Ja, naja.
Ja.
Soll ich mal sagen, wie ich es fand?
Ja, gerne.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass sich so Themes wiederholen, die wir schon aus den anderen Staffeln kennen. Also Bill ist sauer, dass er immer noch Single ist. Bill trinkt zu viel und wird dann noch saurer, dass er noch Single ist. Bill sollte vielleicht mal in Therapie gehen, weil es ihm nicht so gut geht damit.
Ja.
Tom versucht die ganze Zeit, ihn zu regulieren und ihn auf die richtige Spur zu kriegen. Ja, und das sind eigentlich so die Themes. Plus am Ende kommt halt noch diese ganze Storyline mit, wir gehen zurück nach Hause in unser Kaff in der Nähe von Magdeburg und stellen uns der Vergangenheit. Der Part hat mir ganz gut gefallen, weil man da irgendwie nochmal richtig was Neues erfährt über die und über das Aufwachsen und so. Aber dieser ganze Part mit, ja, Bill hat jetzt seinen Pool gebaut, Bill knutscht wieder mit irgendeinem problematischen Trash-TV-Mann rum. Diese ganzen Sachen fand ich irgendwie teilweise ein bisschen hard to watch. Jetzt nicht, weil es unangenehm ist, sondern weil es einfach so sich wiederholt und man irgendwie das Gefühl hat, der tritt so auf der Stelle und man guckt halt Leuten nicht so gern dabei zu, wie sie dieselben Sachen, die ihnen nicht gut tun, immer wieder wiederholen. Und genau das sieht man eigentlich.
Ja, ich habe auch einen Text gelesen, da wurde so problematisiert, dass man Bill Kaulitz schon noch in krassen Ausnahmesituationen sieht, also wo er einfach sau besoffen ist und so.
Mhm, voll.
Wo Bill aber dazu sagt, er will das ganz bewusst zeigen.
Ich find's eigentlich auch gut, dass sie es nicht rausschneiden und verschweigen und es zeigen, aber gleichzeitig finde ich es nicht gut, dass es überhaupt nicht problematisiert wird. Also, dass gar nicht gesagt wird, ist vielleicht nicht so geil, vielleicht sollte man mal was daran ändern, weil ist schon teilweise krass, ist der, wie der dann besoffen mit seinem Bruder Streit anfängt. Man merkt 100%, dass das gerade nur passiert, weil er irgendwie verletzt ist und besoffen. Und deswegen so einen Streit erfindet. Und das dann einfach so stehen zu lassen.
Ja.
Also, das hätte man, finde ich, besser lösen können.
Ja, ich bin auch so zwiegespalten, ob. Also, weil ich denke mir, die werden ja, so wie bei dem Interview, auf alles ihre Hand legen. Also, sie werden das letzte Go geben für die Serie.
Ja.
Und solange die beiden in ihrer Machtposition entscheiden, das ist okay, so wie das ausgestrahlt wird. Ich glaube, bei jeder anderen Person, die Reality-TV ausgesetzt ist, würde ich sagen, es daneben das zu zeigen. Bei denen bin ich so ein bisschen, okay, ihr habt es am Ende in der Hand. Ist ja oft eben nicht so.
Ja.
Was glaubst du denn, ist die Erklärung dafür, dass es so krass boomt? Ich habe so ein paar Thesen. Mhm. Ich kann, wenn du willst, anfangen.
Mhm. Ja, fang mal an.
Dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Ist natürlich so Klassiker, crazy Schlüsselloch-Effekt. Also man sieht Welten, die man als normalsterbliche Person einfach nie betritt. Und die, glaube ich, oft von Promis sehr beschützt werden. Also ja. Das eigene Zuhause zum Beispiel. Oder dass sie auch so, ich weiß noch, dass sie einmal, als es rausgekommen ist, den Podcast gehört habe und überrascht davon war, wie sie über ihren Reichtum sprechen. Weil ich mir dachte, krass, ich habe das Gefühl, eigentlich bin ich es eher gewohnt, dass Leute das versuchen, so ein bisschen zu vertuschen und das nicht so raushängen zu lassen.
Ja.
Und das war bei denen auf jeden Fall kein Thema. Bill hat nämlich einmal, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erzählt hier, hat er nämlich gesagt, er hat keine Winterjacken, weil warum? Er muss ja nicht rausgehen. Er wird ja überall hingefahren.
So insane. Ja. Ja, es gibt auch in der neuen Staffel so eine Szene, wo er irgendwie das Haus neben seinem Haus kauft für ein paar Millionen und erzählt dann so casual, während sie sich angucken, dass er sich vorm Kauf gar nicht angeschaut hat. Sondern er dachte, er schlägt jetzt einfach mal zu, was soll's. Und die kaufen auch, und sind sie auf so einer Versteigerung von so Luxusautos und kaufen einfach casual so ein Ferrari und noch so ein Geländeauto für irgendwie, was weiß ich, 500.000 oder sowas. Und es ist denen so scheißegal, ob sie einen guten Deal gemacht haben oder nicht. Und ich finde es, also ich bin da voll zwiegespalten, weil ich finde es einerseits gut, dass es wirklich so gezeigt wird, wie es ist, aber ich finde es natürlich auch verstörend, weil es ist ein abgefuckter Reichtum. Niemand sollte so viel Geld haben und die sind auf jeden Fall bei Eat the Rich mitgemeint, Leute. Ihr solltet es nicht vergessen.
Ja, und sie führen das ja fort mit diesem Markenimperium, das sie aufgebaut haben.
Ja, also es sind schon krasse Kapitalisten, die zwei. Das ist auch nicht subtle, also lasst euch nicht zu sehr einlullen.
Ich habe noch aufgeschrieben, also meine Erklärung auch dafür, dass es gerade jetzt so groß wird, ist, dass ich glaube, die Leute, die damals jung waren, die es vielleicht gehatet haben oder die es super gut fanden, die jetzt so einen großen Abstand dazu haben, dass sie das völlig nostalgisch und hemmungslos abkulten können und nur noch das Geile sehen. Ist genau das Gleiche bei der Echt-Doku oder auch so bei so Wir sind Helden-Hype oder sowas. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt gerade die Millennials, die, glaube ich, aktuell für kapitalistische Zwecke die absolute Nonplusultra-Zielgruppe sind, weil sie Geld haben, weil sie jung sind, weil sie wahrscheinlich Kaufkraft haben. Und das ist einerseits der Grund, warum diese ganzen Produkte rauskommen und warum sie eben auch gut funktionieren.
Ja, voll. Man hat ja auch das Gefühl, dass man die schon kennt. Was natürlich Quatsch ist, aber man hat natürlich eine parasoziale Beziehung und vor allem in Deutschland jeder Mensch in unserem Alter, weil die halt omnipräsent waren damals, egal wie man die fand, man kennt die halt.
Ja, mark my words, es werden noch ganz viele Produkte jetzt in den nächsten Zeiten rauskommen über so Bands, die in unserer Kindheit krass waren.
Ich habe eh das Gefühl, gerade ist so eine Era, die haben auch alle Comebacks, die machen alle nochmal ein Album, die gehen alle nochmal auf Tour, die spielen irgendwelche Shows zum Jubiläen von irgendwelchen Alben vor 20 Jahren und so, was für mich übelst geil ist. Ich habe alle Bands, die ich als Teenager mochte, inzwischen live gesehen, weil die alle wieder auf Tour sind und auch welche, von denen ich es nie gedacht hätte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Blink-182 oder Oasis. Also sie kommen alle wieder und das, natürlich hängt es auch damit zusammen, dass jetzt die damaligen 15-Jährigen jetzt 35 sind und halt ein bisschen mehr Geld haben und Sachen, also Scheiß ausgeben können, ja.
Wie ist es denn, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe die Staffel noch nicht fertig geguckt, ich habe so die ersten 4 Folgen oder so und wir haben gehört, es gab sehr unterschiedliche Meinungen im deutschen Feuilleton. Wie fandest du die Staffel?
Entertaining, aber ja, redundant, wie ich schon meinte. Also es ist so ein bisschen dasselbe wie die anderen beiden Staffeln, nur nochmal mit anderen Details. Also ich habe jetzt nichts krass Neues erfahren, außer eben dieser letzte Teil, wo sie zurück nach Hause fahren, der ganz cool war, der mir gut gefallen hat. Und es war irgendwie, ja, was Neues. Aber sonst fand ich es irgendwie schon so durchgenudelt.
Ich finde es ein bisschen krass, weil den Teil, den ich jetzt gesehen habe, ich hatte das Gefühl, in der letzten Staffel haben sie teilweise Erzählstränge wahnsinnig lang gezogen. Ich weiß noch, oder war das die erste, wo sie diese Garage ausgeräumt haben, wo ich mir dachte, ja, wie viele Folgen noch wollt ihr ja ausmisten? Und dann war es aber, finde ich, jetzt, die ersten paar Folgen waren ultra voll. Also, wir haben die Pool-Situation. Wir haben das Männerabstinenzsein. Wir haben die Hochzeit, die nicht auserzählt wird. Außer es kommt noch.
Boah, ich finde, die wird schon ziemlich auserzählt. Also, ich fand's, du hast recht, am Anfang war es recht dicht, aber es fängt dann auch an, dass sie dann so Sachen in die Länge ziehen wie die Sau. Also, das machen sie schon auch wieder. Und ich hatte auch das Gefühl, ein paar Sachen waren, haben sich sehr konstruiert angefühlt, wo man einfach gemerkt hat, die hätten das nicht gemacht, wenn sie jetzt nicht eine Show zu drehen hätten. Also, keine Ahnung, dann geht Tom auf den Nürburgring Rennen fahren. Das ist dann irgendwie ein Erzählstrang, weil Tom macht mal was für sich. Und es hat irgendwie, also es hat wenig Mehrwert für die Storyline. Und ich hatte das Gefühl, der hätte das nicht gemacht, wenn die jetzt nicht irgendwie Content gebraucht hätten für diese Show. Und das, ja, merkt man schon irgendwie beim Gucken.
Ich bin ehrlich, ich schaue das vor allem aus voyeuristischen Gründen.
Ja, ich glaube, wir alle.
Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass man dieses Mal endlich das Haus von Tom sieht.
Nee, und Heidi kommt auch echt selten vor wieder.
Wirklich?
Ja.
Krass, bei den ersten vier Staffeln oder vier Folgen oder so war sie schon jetzt ein paar Mal da.
Es war sogar diesmal gar keine, also sie saß gar nicht im Interview. Bei den Folgen davor saß sie ja manchmal so alleine auf dem Stuhl, hat noch irgendwelche Kommentare abgegeben. Und es war diesmal gar nicht.
Vielleicht hatte die selber Germany's Next Topmodel zu drehen.
Heidi Klum hat ja versucht, so eine Art Spin-off zu machen. Hast du es mitbekommen? Von Kaulitz und Kaulitz. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß, aber es gab auf jeden Fall auch so eine Show, die war auch so Reality-mäßig und hat Heidi Klum begleitet, wie sie dann irgendwie Wolfgang Job besucht mit Leni oder sowas. Mhm. Also eigentlich genau dasselbe Konzept, aber es hat halt kein Schwein geguckt. Deswegen, glaube ich, gibt es das jetzt nicht mehr. Es ist zumindest, krass. Also es war nicht so erfolgreich. Ja.
Jetzt mir schon reingezogen. Vielleicht warten die noch drauf, bis die Serie einen neuen Push braucht, weil ich glaube, jetzt diese Staffel war wirklich scheißegal, was die machen, es hätte funktioniert.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen der Effekt weg von der ersten Staffel, wo alle so excited waren, die überhaupt mal wiederzusehen, die miteinander in, also wie sie miteinander sind, zu sehen, was ja auch einfach schön ist, weil die ja voll die angenehme Dynamik haben, so. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo das allein nicht mehr so richtig zieht, weil wir jetzt das schon kennen.
Ja. Verstehe. Ich bin gespannt, ob noch eine weitere Staffel kommt und wie sich das entwickelt.
Ja, mal gucken. Also ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob ihr meine Meinung teilt oder ob vielleicht fandet ihr es ja auch voll geil. Also ich glaube, es ist jetzt sehr, also ich, wie gesagt, ich hab mir's gestern in einem Rutsch angeguckt. Es sind 8 Folgen, eine Stunde fast. Also vielleicht ist mein Hirn auch noch nicht ganz gebuffert. Aber das ist mein erster Eindruck von der Staffel.
Ja, das war's von meiner Seite, Jovi Wegschwovi.
Krass, da sind wir aber schnell heute.
Ja, waren schnell. Aber es ist ja auch kein, also ich habe versucht, in dieses Thema noch eine tiefere Analyseebene reinzubringen, aber die gibt's nicht so. Außer man geht jetzt auf die Schiene Reality-TV oder man geht, ich finde, dieses Männlichkeitsthema haben wir halt schon abgefrühstückt. Männlichkeits/Queerfeindlichkeitsthema. Ich finde es lustig, weil ich habe mich gefragt, so, das sind schon mit die deutschen großen Teenie-Popstars, wen es da noch so gibt, und dann ist mir aufgefallen, dass sie ja ein Lied rausgebracht haben mit Nina Chuba letztes Jahr. Und die finde ich gerade so die eine große Frau ist, die es gibt, deutschsprachig, oder?
Und Sahide.
Stimmt, Sahide, ja.
Die macht vielleicht dann auch in 20 Jahren so ein Comeback.
Vielleicht kommt irgendwann so eine Enthüllungsdoku über den Typ von ihr.
100 Pro, ich warte nur drauf. Es kann auch nicht mehr lange dauern. Also der hat so viel Dreck am Stecken, da bin ich mir zu 1000% sicher, würde ich drauf wetten.
Geil.
Ja. Okay. Naja.
Nun gut, mein Engel, dann werde ich jetzt mal duschen gehen.
Mach das mal.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Schreibt uns gerne, wie ihr die Staffel gefunden habt und ob wir irgendeinen Aspekt vergessen haben. Vielleicht sind ja so Ultra-Fans unter euch, die werden wahrscheinlich nicht zufrieden sein mit dieser Folge, aber...
Apropos Ultra-Fans, vielleicht noch ein kleiner Side-Info zu dieser Folge. Als sie dieses Konzert in der Wuhlheide spielen, treffen sie ja so Fans danach oder davor, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist da eine dabei, Tokyo Vanessa, und die ist eine fucking Internet-Ikone. Die war nämlich damals so ein krasser Tokyo-Hotel-Fan, Die war bei jedem Konzert, die hat einmal 3 Wochen in Dortmund vor der Halle gepennt.
Alter.
Damit die da in der ersten Reihe steht. Und es gab 2 so Folgen auf, ich weiß nicht, RTL oder so, wo es um so Teenager außer Rand und Band ging, wo sie so begleitet wurde. Die kann man sich auch noch angucken. Und da redet sie die ganze Zeit darüber, dass sie Tom heiraten will und was weiß ich. Also sie war obsessed. Und diese Tokyo Vanessa treffen sie vor diesem Konzert in der Wuhlheide und sie steht da einfach so und ich dachte so, oh mein Gott, das ist sie wirklich? Das ist so geil und sie reden so normal miteinander und ich fand es irgendwie, das fand ich mega wholesome.
Tokyo
naja.
Vanessa.
Ja. Ja. Iconic. War noch ein kleiner Funfact am Schluss. Vielleicht noch orgamäßig, es könnte sein, dass wir nächste Woche unsere Sommerpause einlösen, aber es ist noch nicht ganz sicher. Wir sind ein bisschen in Orga-Stress. Vielleicht kriegen wir es aber auch hin.
Aber nur, weil wir so viel Geiles schon geplant haben.
Wir haben saugeile Sachen geplant, Leute.
Wir werden so coole Gäste haben.
Promi-Alarm, Leute.
Ja, wirklich Promi-Alarm. Nun gut, bis dahin, danke an Misha und an Sofa und danke an euch.
Folgt uns auf Spotify, geht in den Reddit, Subreddit und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch Trinkgeld auf Ko-fi schicken. Ich glaube, das war alles. Wir müssen immer
perfekt
so viel sagen, meine Fresse. Okay. Tschüssi.
Tschüss.